ARD.
Ich genieße die Geschwindigkeit schon sehr und ich bin ein Mensch, der die Geschwindigkeit eigentlich in allen Aspekten des Lebens mag. Warum hast du nicht mehr gegeben? Entschuldigung, wer glaubt denn bitte, dass sich irgendein Sportler bei einem Event hinstellt und nicht sein Bestes gibt? Was mir hier total fehlt, sind öffentlich zugängliche Sportstätten. Und ich finde es echt schade, dass Sportplätze bei uns oftmals hinter Schloss und Riegel sind, hinter Gittern sind.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und sie hier, sie rennt im Training gegen ihren Dackel oder gegen die Besten der Welt. Sie ist zweifache Europameisterin von 2022 und sie sagt, guter Schlaf ist ein wichtiger Teil meines Trainings. Es geht um Leichtathletikstar Gina Lückenkämper. Ich habe sie für euch in Bamberg besucht und wenn euch diese neue Folge von Sportschau F gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Hallo liebe Gina.
Hi.
Und ich sage mir selbst, willkommen in Bamberg. Ja,
herzlich willkommen.
Ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe tatsächlich heute mal schlanke fünfeinhalb Stunden mit dem Zug gebraucht. Da war ein bisschen Verspätung auch mit drin, bisschen Rast zwischendurch an verschiedenen Bahnhöfen. Und jetzt komme ich gerade bei dir hier im schönen Bamberg an, in deinem Zuhause und muss fairerweise sagen, ich bin gerade, nachdem ich hier bei dir auf dem Klo war, fast nicht wieder runtergekommen, weil es so schön war. Was hast du denn für eine tolle Gästetoilette?
Okay, jetzt musst du mir erklären, was genau an der Gästetoilette fandest du so super.
Ich komme da rein, erstmal über der Kloschüssel hängt ein Riesenbild von einem Dackel, der auf der Toilette sitzt. Also natürlich gestellt, ne, gefotoshoppt. Dann hast du da diesen Bildband mit lustigen Dackelbildern, steht da nur drauf, mit lustigen Dackelbildern. Also, wie viel Liebe kann man in eine Toilettendeko stecken?
Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ist dir auch aufgefallen, dass der Dackel, der über der Toilette hängt, der sieht auch so ein bisschen aus wie mein Dackel tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Akira. Ich dachte kurz, ob du diese Fotos gestaged hast.
Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe das gesehen und habe gesagt, boah Mensch, das ist die perfekte Dekoration für diese Gästetoilette.
Es ist super. Und auch das Toilettenpapier ist kein normales Toilettenpapier.
Ja, da sind Blümchen drauf.
Also man fühlt sich bei dir wirklich direkt sehr willkommen.
Sehr
und,
schön.
Ich freue mich, dass wir mit dem Podcast heute bei dir sind und das, obwohl du ja wirklich einen krassen Schedule hast und allein dein Trainingsplan ist natürlich crazy. Auf all das werden wir gucken. Jetzt starten wir erstmal rein, fangen kurz an mit der Frage, die offensichtlich ist. Was hat dich denn eigentlich aus Soest, aus NRW nach Bamberg verschlagen?
Die Liebe. Ich bin halt arbeitsplatztechnisch ein bisschen flexibler als mein Freund und mein Freund Stefan kommt tatsächlich hier aus der Region und ist hier groß geworden und ist einfach ein bisschen mehr verwurzelt durch Familie, durch den Job halt auch einfach. Und da ich am Ende ja für meinen Job eine Tatamahn brauche und die findet man tatsächlich fast überall, wobei hier ein bisschen schwieriger als in Soest. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, dass ich tatsächlich umziehen werde und dass ich Soest verlasse, auch wenn es mir nicht ganz so leicht gefallen ist und hier nach Bamberg gezogen bin. Aber ich fühle mich auch hier wirklich sehr, sehr wohl. Also beide Städte sind wirklich sehr schön und ich bin hier auch mittlerweile im Fränkischen sehr gut angekommen.
Zum Start gucken wir wie immer erstmal mit meinem lieben Kollegen Conny Kleine so ein bisschen auf deinen akustischen Steckbrief, den habe ich dir mitgebracht. Sollen wir da mal reinhören?
Ja, gerne.
Sportschau F. Steckbrief.
Gina Lückenkämper ist 28 und Leichtathletin. Die Sprinterin kommt aus Soest in NRW oder wie sie sagt, dem Herzen Westfalens. Und Gina hat es in ihrer Karriere schon ziemlich weit gebracht. Vom Silvesterlauf in Werl bis zu Olympiabronze in Paris quasi. Zu ihren größten Erfolgen gehört auch zweifaches Gold bei der Europameisterschaft 2022 in München. Im 100 Meter Einzel und mit der Staffel. Im selben Jahr ist sie dann auch zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gekürt worden. Ihr Abitur hat Gina 2016 in Soest abgeschlossen, um danach Wirtschaftspsychologie in Bochum zu studieren. Ihren Abiball musste sie damals aber skippen. Olympia in Rio kam dazwischen. Heute trainiert sie mit der berühmten Trainingsgruppe von Lance Brawman in Florida. Zusammen mit der absoluten Weltspitze. Deswegen wohnt Gina auch einen Teil des Jahres in den USA. Gar nicht leiden kann sie Überraschung. Sehr gerne mag sie den Wettkampf, sich immer wieder mit Athletinnen zu messen. Und ihren Zwergdackel Akira sowie ihr Pferd Picasso. Der ist auch quasi, Achtung, ihr Therapeut. Ob er nun will oder nicht. Die beiden und dann noch sonniges Wetter mit am Start, besser geht's nicht. Fun Fact, bei den Lückies, also ihrer Family, gibt's dank ihr eine wichtige Regel. Weihnachtlich geschmückt wird erst an Ginas Geburtstag Ende November. Vorher nicht, bringt ja Unglück.
Stimmt soweit alles?
Ja, es stimmt tatsächlich soweit alles.
Das mit dem Weihnachtsfest, das fand ich ja gut. Wann hast du diese Regel aufgestellt?
Ich habe die Regel tatsächlich nicht aufgestellt, sondern die Regel hat sich einfach über die Jahre so ergeben. Und zwar wurde ja gerade eben angesprochen, mein Geburtstag ist der 21. November. Und immer wenn dann halt am 21.11. alle für Kaffee und Kuchen dann zu uns gekommen sind, war das für meine Mama zu Hause der Anlass, ab dann halt weihnachtlich zu schmücken. Und das hat sich bei mir so festgesetzt, dass das seitdem Gesetz ist.
Also tatsächlich ab dann heißt an dem Tag selbst noch nicht?
Doch.
Ach, da auch schon. Ich hatte das anders verstanden. Nee. Ich dachte, bis dahin ist noch weihnachtsfreie Zone, so nach dem Motto, dann feiern wir erstmal die Gina und danach feiern wir erst Weihnachten.
Die Weihnachtsdeko wird am 21.11. rausgeholt bei mir.
Ach so. Und das machst du privat dann alleine in deinem Zuhause auch so?
Ja, genau. Also aktuell ist es halt nur ein bisschen schwierig, weil mein Geburtstag jetzt in den letzten Jahren immer für mich ein Zeitraum war, wo ich halt in Florida gewesen bin. Und dadurch, dass ich da ja jetzt nicht die kompletten Weihnachtstage verbringe, sondern immer nur die Vorweihnachtszeit so ein bisschen, habe ich da nicht ganz so viel Weihnachtsdeko. Eigentlich wird ab dem 21.11. auch noch kein Baum aufgestellt. Mhm. Aber in Florida habe ich halt so einen Weihnachtsbaum, so einen Plastikweihnachtsbaum mit einer bunten Lichterkette. Und der wird tatsächlich am 21.11. rausgeholt, einfach um auch da so ein bisschen in so ein leichtes Weihnachtsfeeling einfach kommen zu können.
Es ist ja schließlich jetzt auch Tradition, das muss beibehalten werden.
Richtig.
Wir haben gerade im Steckbrief von Conny gehört, dass du eben in Soest groß geworden bist, dass du damals aber allein schon den Abiball verpasst hattest wegen sportlicher Verpflichtung. Wann hast du damals in Soest angefangen mit dem Sport?
Puh, also mit Leichtathletik an sich angefangen habe ich, ich glaube, mit ungefähr 7 Jahren damals beim TuS Ampen, also in einem kleinen Nachbarort von Soest. Wir haben auch damals noch gar nicht in Soest gewohnt, sondern im Soester Umland in Welver. Und da habe ich eigentlich mit der Leichtathletik begonnen. Das war halt einmal die Woche mit 30 Kindern in einer Gruppe, wo man halt eine Stunde irgendwie ein bisschen Leichtathletik gemacht hat. Was hat man da meistens gemacht? Man ist gelaufen. Heute wird mir das im Leben nicht mehr einfallen, was ich damals alles so gerannt bin, weil ich mittlerweile halt auch darüber nachdenke, dass man halt irgendwann mal nicht mehr kann. Mhm. Als Kind war ich mir diesem Konzept nicht ganz so bewusst.
Das heißt?
Wir sind uns 2 Runden eingelaufen, um danach 800 Meter zu rennen. 800 Meter sind auch 2 Runden, die sind wir aber davor eigentlich schon gerannt. Also das habe ich damals gar nicht so geblickt und ich bin tatsächlich viele Langstrecken damals in meiner Zeit beim TuS Ampen gelaufen. Das heißt, ich bin von 800 Meter bis tatsächlich sogar einen 10-Kilometer-Lauf alles gelaufen. Es wurde ja auch vorhin einmal der Silvesterlauf von Werl nach Soest angesprochen. Da bin ich nicht die Langdistanz, nicht die 15 Kilometer gelaufen, sondern als es das erste Mal die 5-Kilometer-Distanz gab, von Ampen nach Soest, bin ich da tatsächlich auf der Strecke angetreten. Und ja, ich bin auch bei diesem einen 10-Kilometer-Lauf, den ich damals gerannt bin, bin ich davor bei dem Wettkampf sogar noch den Tausender gelaufen im Stadion und danach dann noch den 10-Kilometer-Lauf, weil ich halt einfach nicht drüber nachgedacht habe, dass man mal irgendwann nicht mehr kann. Ich bin halt einfach weitergelaufen.
Weil du aber offensichtlich dann eben auch doch noch konntest. Wann hast du denn aber gemerkt, dass eben die kurze Distanz, der Sprint, das ist, was dir noch am allermeisten liegt?
Tatsächlich erst ab da, wo in meiner Altersklasse die 100 Meter gelaufen wurden. Ich glaube, das muss so mit 13 ungefähr gewesen sein. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Also als die 75 Meter gelaufen wurden, hat sich das noch nicht ganz so sehr rauskristallisiert. Aber ab da, wo die 100 Meter gelaufen wurden, hat sich eigentlich gezeigt, boah, das Sprint eigentlich meins ist. Davor dachten wir wirklich eine ganze Weile, ich könnte vielleicht Hochspringerin werden. Meine erste Teilnahme an Westfalenmeisterschaften war nämlich nicht im Sprint, sondern im Hochsprung.
Und?
Also ich hatte einfach nur Sprungkraft, aber definitiv nicht die, also Technik war bei mir nicht anwesend. Ich habe über der Latte nicht so eine schöne Bogenspannung gehabt, wie man das im Fernsehen sieht, sondern ich saß über der Latte.
Also ich bin leider sehr unsportlich. Also ich liebe Sport zum Zuschauen, so als Zuschauerin, weißt du, mit Stadionwurst oder so, dann fühle ich mich in so einem Stadion auch immer total wohl. Aber wirklich, selbst bin ich einfach total unsportlich. Deswegen krass, dass du eben in so vielen unterschiedlichen Bereichen eigentlich hättest wahrscheinlich auch weitermachen können, dich professionalisieren können, so, aber du bist eben dann dem Sprint treu geblieben, für uns alle zum Glück natürlich, weil du einfach, also wann hast du denn eben gemerkt, das ist auch wirklich ein Talent, was international krass werden kann?
Tatsächlich 2012. Ich bin 2012 als damals noch U18-Athletin bei den deutschen Jugendmeisterschaften angetreten. Die deutschen Jugendhallenmeisterschaften gab es damals nur für die U20. Das heißt, ich bin eine Altersklasse hochgestartet, bin gegen die 18-, 19-Jährigen an den Start gegangen und war halt selber gerade erst 15 zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass ich ja spät im Jahr geboren wurde, aber durfte da halt trotzdem teilnehmen und habe es tatsächlich geschafft, mich direkt auf Anhieb für einen Hallenländerkampf zu qualifizieren, der im März 2012 stattgefunden hat. Deutschland gegen Frankreich und Italien, und da gab es halt immer so Länderkämpfe. Und genau, da durfte ich damals mit hin und das war mein allererstes Mal im Nationaltrikot. Und klar war das jetzt noch keine Meisterschaft an der Stelle, aber das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Ich bin damals die 200 Meter gelaufen und auch noch die 4x200 Meter Staffel gelaufen im Anschluss. Und ich weiß noch, dass ich aus Frankreich wieder zurückgekommen bin von diesem Hallenländerkampf und damals zu meinen Eltern nur gesagt habe, und im Sommer fahre ich zur WM. Weil in dem Jahr eine U20-Weltmeisterschaft anstand, und da haben meine Eltern echt nicht schlecht geguckt, als ich das gesagt habe, und hatten auch so ein bisschen ja die Sorge, dass ich am Ende enttäuscht werde, weil ich halt nach wie vor erst 15 war und diese Weltmeisterschaft auch für die 18-, 19-Jährigen war. Aber ich habe es tatsächlich am Ende geschafft. Ich bin in Barcelona 2012 dann am Start gewesen und bin auch da über 200 Meter gelaufen und habe seitdem jedes Jahr internationale Starts im Deutschlandtrikot gehabt.
Das ist einfach Wahnsinn. Du hast mal gesagt, Sprint ist für mich der absolute Genuss. Das gibt mir Freiheit, denn wenn ich da so schnell durch die Gegend renne, gibt es nicht so viele, die mich fangen können. Ja. Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen, als würdest du vor irgendwas wegrennen.
Naja, manchmal tut man das ja auch, ne? Aber ja, also es ist auch nach wie vor so. Also ich genieße die Geschwindigkeit schon sehr und ich bin ein Mensch, der die Geschwindigkeit eigentlich in allen Aspekten des Lebens irgendwo mag. Also egal, was das jetzt ist, ob das schnell reden ist, schnell essen ist. Mein Freund fragt mich regelmäßig, wie ich mein Essen überhaupt genießen kann, so schnell wie ich esse. Ja, aber es gibt mir nach wie vor einfach so ein gewisses Gefühl von Freiheit, der Speed. Vor allem, wenn man es richtig macht und wenn man technisch korrekt läuft, dann fühlt sich das so unfassbar leicht an. Und es ist wie ein Rausch. Das ist einfach nur genial. Also es macht einfach nur Spaß und Freude.
Und ist es tatsächlich auch was, was dir hilft, wenn es dir eben mal nicht gut geht? Und wenn du vielleicht wirklich mal das Gefühl hast, vor dieser oder jeder Situation oder vor Person oder wie auch immer, will ich wegrennen?
Also ich habe es bisher noch nie gehabt, dass ich vor der Person wegrennen wollte, aber es hilft mir schon auch einfach ein Stück weit, den Kopf frei zu bekommen. Am allerbesten den Kopf frei bekommen kann ich aber nach wie vor mit meinen beiden Tieren, also sei es jetzt mit Akira oder halt auch mit dem Picasso, am liebsten auch in der Kombination mit beiden. Aber ja, also das Sprinten oder der Sport generell hilft mir halt auch einfach, Stress abzubauen, und ist für mich einfach heute noch was ich total gerne mache. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte, das, was ich total gerne mache. Und jetzt muss ich mir einmal kurz gucken, weil der Dackel hier rumjammert.
Ah, der will jetzt auf sein Stühlchen. Das ist ja so süß. Du hast ja wirklich hier an dem Tisch, wo wir sitzen, einen Stuhl extra reserviert für den Dackel. Das ist immer ihr Platz, oder?
Ja. Das ist nicht immer der Platz, aber sie will halt am liebsten mit dabei sein. Und ja, ich weiß auch gar nicht, warum sie da vorhin runter ist. Aber ich glaube, jetzt will sie sogar am liebsten auf meinen Schoß.
Oh. Aber die ist auch einfach total süß. Ich habe bei Instagram gesehen, manchmal lauft ihr beide auch gegeneinander. Wer ist schneller, der Dackel oder du?
Also sie hat zwar den Allradantrieb, aber ich habe halt dann doch die längeren Beine. Ja. Und das macht dann schon was aus.
Wir haben in diesem Podcast ja immer die schöne Rubrik der Taschenkontrolle. Ich hatte dich ja auch gebeten, deine Tasche mitzubringen, beziehungsweise, ich meine, wir sind bei dir zu Hause, du wirst sie irgendwo stehen haben, dass wir mal reingucken können, was du eben ansonsten so fürs Training brauchst, neben dem Dackel als moralischen Support.
Soll ich die mal holen?
Ja. So, Kiri, ich nehme in der Zeit gerne auch den Dackel.
Kiri, bleib mal da sitzen.
So, da ist sie doch, eine große, dunkelgraue Sporttasche.
Richtig, genau. Dann machen wir das gute Stück doch einfach mal auf.
Sieht auf jeden Fall wirklich aus wie so eine große Reisetasche. Also du hast viel mit dabei.
Ja. Ich weiß gar nicht, womit willst du anfangen?
Ich weiß nicht, da ist so was Großes, Plastisches, Rundes. Was ist da denn drin? Das sieht aus wie so eine große, runde Box, wie so von einem uralten Kino, weißt du, so diese Filmbänder, sieht das aus.
Ja, wie so eine Filmrolle.
Ja.
Ist tatsächlich keine Filmrolle, ist ein Hocker.
Das ist ein Hocker? Ja, es ist ein Hocker zum Ausklappen, ein schwarzer, kleiner, runder Hocker.
Richtig, weil meistens ist ja auf der Tatanbahn nicht unbedingt immer irgendwo eine Sitzmöglichkeit. Deswegen habe ich diesen Hocker meistens dabei.
Ja, warum denn auch nicht?
So. Ich muss ja auch zwischendurch immer wieder Schuhe wechseln. Und dann muss man sich sonst halt immer auf den Boden setzen. Das ist halt auf Dauer auch doof.
Ich saß neulich erst auf so einer Tatanbahn und saß tatsächlich dann eben auch im Schneidersitz da drauf und hab da auch so dann mit den Händen und so und dachte noch so, Mensch, wie viele Menschen hier schon drüber gerannt sind und ich sitze hier gerade so wie auf dem Teppich oder so. Ne? Deswegen ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man da so ein Höckerchen dabei hat.
Muss kurz den Dackel wieder auf seinen Platz setzen. Ach nee, jetzt hat sie es alleine geschafft.
Ja, sie ist alleine da den Stuhl hochgesprungen. Mhm. Die ist genauso sportlich wie du. Jetzt möchte sie vielleicht als nächstes wie du auch Hochsprung machen. Das hat sie gerade mitbekommen, die Geschichte, und denkt sich, ich kann nicht nur laufen, ich kann auch Hochsprung.
Ja, ich glaube, da hat sie schlechte Karten. Dann haben wir das erste Paar Laufschuhe.
Ja, wieder schwarz-weiße Sneaker.
Mit denen mache ich aktuell meinen Warm-up. Dann haben wir das nächste Paar Laufschuhe.
Das sind ja die gleichen, einfach auch wieder schwarz-weiße,
nee, oder was ist der Unterschied? Sind tatsächlich nicht die gleichen. Also mit denen mache ich so schnellere Läufe, die noch nicht in Spikes sind.
Also da ist die Sohle ein bisschen dünner,
genau,
oder?
Genau, das ist ein anderes Modell. Die sind nur in der gleichen Farbe. Dann haben wir hier ein Handtuch.
Ja, in einer Olympiahülle, in einem kleinen Tischchen mit Olympia-Zeichen.
Da ist tatsächlich auch das Olympia-Logo mit drauf auf dem Handtuch, weil wir das bei den Olympischen Spielen als kleines Goodie-Gastgeschenk bekommen haben. Und seitdem ist das tatsächlich in meiner Sporttasche, damit ich einfach, auch wenn ich keine Isomatte mit dabei habe, um mich da drauf zu dehnen oder so, dann habe ich dieses Handtuch.
Und das gibt einem wahrscheinlich immer noch mal so den zusätzlichen Push, oder? Wenn man dann so die olympischen Ringe bei sich in der Tasche sieht.
Ja, es ist halt auch einfach so ein guter Flex.
Ja, ja, wirklich.
Hütchen. Mhm. Weil ich muss mir ja teilweise auch markieren, von wo bis wo ich halt laufen muss. Also ich meine, ich kenne zwar die ganzen Linien auf der Bahn, aber wenn man dann in so einem Lauf ist und das Laktat kickt und man kann halt auch einfach nicht mehr richtig gut nachdenken, dann ist das schon gut, wenn man sich nicht konzentrieren muss, bis zu welcher Linie man jetzt heute laufen muss, sondern wenn man halt einfach einen visuellen Reiz hat und weiß, bis dahin und nicht weiter.
Genau, das sind im Prinzip wie so ganz kleine orangefarbene Verkehrshütchen.
Ja, genau. Dann ist hier eine weitere Tasche. In dieser Tasche sind die Sachen, die ich für meinen Warm-up brauche.
Mhm. Ja, ein großes Gummiband.
Ein großes Gummiband.
Zum Stretchen, oder?
Genau, zum Stretchen und auch so noch für ein paar Übungen, um die Fußgelenke halt frei zu bekommen und so. Dann ein kleines Gummiband für so ein paar Aktivierungsübungen. Noch ein kleines Gummiband.
Und was ich jetzt gerade auch sehe an deinem Oberarm, an deinem linken Oberarm, die olympischen Ringe. Wann hast du dir die tätowieren lassen?
Tatsächlich nach meiner ersten Olympiateilnahme 2016. Die habe ich mir am 26.11.2016 stechen lassen. Und jetzt nach Paris ist noch so eine Kleinigkeit dazugekommen.
Ja, auf dem rechten Arm steht kurz über dem Handgelenk I did it.
Richtig. Jetzt, ich kann das jetzt quasi, also das konnte jetzt keiner sehen, das sah jetzt bestimmt weird aus. Ich kann das jetzt so nebeneinander halten und dann kann man lesen, I did it, und dann sind da die Olympiaringe, weil jetzt habe ich ja mittlerweile tatsächlich eine Medaille auf jedem Level, was es in meiner Sportart so gibt.
You did it.
Mhm. So.
Wie sieht's aus mit der Tasche? Haben wir die auch leer
gemacht? Nee, immer
noch ein drittes Paar Schuhe.
Ja, das sind die Long Distance Spikes, also für alle Trainingseinheiten, die länger als 100 Meter sind. Laufe ich mit denen?
Gut.
Wir sind noch lange nicht am Ende.
Ich bin gespannt, weil die Tasche, da sind immer noch Sachen drin, wie viele Paar Schuhe da jetzt noch drin sind.
Hier ist noch eine Stoppuhr.
Hast du auch sowas wie einen Glücksbringer dabei?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Glaubst du an sowas nicht, oder?
Nicht wirklich. Aber dafür habe ich einen Hocker. Noch ein paar Spikes.
Ja.
Das sind meine aktuellen Sprint-Spikes, also für alles, was halt 100 Meter und kürzer ist.
Wir sind jetzt bei 4 Paar Schuhe übrigens, die hier auf dem Tisch stehen.
Das wären 5.
Das wären 5, ich glaube es nicht. Da kommt das 5. Paar Schuhe.
Aber es ist das Letzte, was in der Tasche ist. Es ist tatsächlich nochmal ein paar Spikes. Falls an den anderen Spikes mal was kaputt gehen sollte.
Ja, klar. Ne? Also wenn das dann, erste Paar nicht mehr funktioniert und genau, das zweite und also, das dritte und das vierte und dann braucht man das fünfte.
Richtig, weil man glaubt es ja gar nicht, weil hin und wieder reißt halt auch mal so ein Schnürsenkel und dann, oder es geht, weiß Gott was, auch mal mit den Schuhen einfach kaputt oder es ist auf einmal ein Loch im Obermaterial drin, weil man nicht aufgepasst hat, wie man über die Bahn geht und man ritzt sich halt selber mit dem eigenen Schuh auf einmal das Obermaterial auf.
Ja.
Dann ist das schon sinnvoll, wenn man direkt Ersatz parat hat, genau.
Jetzt hatten wir eben schon die Olympischen Spiele 2016, dann jetzt Olympische Spiele in Paris. Zwischendurch warst du natürlich auch noch bei Olympia in Tokio. Was würdest du sagen, was ist bisher dein Highlight in deiner Karriere?
Ich meine, von den Olympischen Spielen war Paris schon, bevor die Staffel überhaupt stattgefunden hat, waren das für mich mit Abstand die Spiele schlechthin. Auch wenn das für mich zwar im Einzelnen nicht ganz so lief, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, die Zeiten waren aber trotzdem wirklich gut und ordentlich. Also da konnte ich jetzt eigentlich nicht wirklich sauer drüber sein an der Stelle, aber Paris war einfach von der Stimmung her, vom Drumherum insgesamt so viel krasser als die Spiele, die ich davor erlebt habe. Jetzt hatten wir natürlich mit 2021 Tokio halt die Corona-Spiele, wo wir halt auch keine Zuschauer im Stadion hatten und wo es generell halt ein bisschen ruhiger war, wo halt auch einfach das Olympische Dorf kein Ort der Begegnung war, weil es halt einfach gar nicht so sehr gewünscht war, dass wir uns halt gegenseitig ja kennenlernen oder dass man halt überhaupt die Begegnungen hat aufgrund der ganzen Corona-Regelungen. Und das war halt in Paris krass anders. Also Paris, das Dorf, war komplett darauf ausgelegt, dass es ein Ort der Begegnung halt auch ist für die Athleten. Das hat man schon sehr gemerkt und ich habe das Olympische Dorf in Paris wirklich echt sehr geliebt. Also es war sehr, sehr cool, da zu wohnen. Ich bin tatsächlich ja 3 Wochen dort gewesen. Wir hatten auch mit dem Apartment, was wir bekommen haben, mit unserer Staffel wirklich echt Glück, weil wir halt, oder generell auch das Deutsche Haus lag halt direkt an der Seine. Also wir hatten von unserem Apartment aus, wir waren im 9. Stock, glaube ich, und das Gebäude hatte 10 Stockwerke. Das heißt, wir waren fast ganz oben und hatten halt so einen Balkon, von wo aus wir halt direkt auf die Seine geguckt haben und da halt auch jeden Tag den Sonnenuntergang in die Richtung gesehen haben.
Oh, schön.
Das war schon wirklich echt ein Träumchen und es war ja echt nur zu Beginn der Spiele ganz am Anfang, dass das Wetter mal ein bisschen schlechter war und dass es halt auch mal ein bisschen kälter war. Aber ab da war es ja wirklich auch jeden Tag traumhaftes Wetter. Das heißt, wir haben da jeden Tag wirklich die schönsten Sonnenuntergänge sehen können und die werden mir wirklich da auch noch sehr in Erinnerung bleiben. Ganz abgesehen von allem anderen, was in Paris halt so stattgefunden hat. Also die Stimmung in den Stadien, das war unfassbar. Das war so, so genial. Also ich werde mich wirklich, glaube ich, noch lange, lange, lange an diese Olympischen Spiele zurückerinnern. Egal, um was es da geht. Es war wirklich einfach nur eine atemberaubend coole Zeit.
Ja, ihr habt eben mit der Staffel damals Bronze geholt. Alleine, hast du gerade schon gesagt, hat es fürs Finale nicht ganz gereicht auf den 100 Metern. Es gab damals auch Kritik von dem einen oder anderen. Jetzt muss man sagen, wenn man eine Sportlerin deiner Rangordnung ist, da ist eben so viel Öffentlichkeit da, dass da mit Sicherheit auch wirklich sehr, sehr viel Druck auf einem lastet. Wie hast du das empfunden damals, wenn es dann eben auch mal hieß so, hey Gina, warum hast du nicht mehr gegeben? Was denkt man da, wenn du sowas hörst?
Also das ist tatsächlich was, worüber ich nur lachen kann, weil warum hast du nicht mehr gegeben? Entschuldigung, wer glaubt denn bitte, dass sich irgendein Sportler bei einem Event hinstellt und nicht sein Bestes gibt? Also das ist wirklich echt der lächerlichste Kommentar, den es zu sportlichen Leistungen gibt. Ich habe tatsächlich kein großes Problem selber mit, sag mal, Druck von der Öffentlichkeit, weil das kein Druck ist, den ich mir mache. Und es ist ja schön, wenn andere Leute Erwartungshaltung an mich haben, aber die interessieren mich nicht, weil es für mich eigentlich in Bezug auf meine sportliche Leistung nur 5 Meinungen gibt, die mich interessieren.
Ja.
Und dazu gehört nicht die Meinung der Öffentlichkeit, sondern da zählen für mich einfach nur die Meinungen von den Leuten, die meine sportliche Leistung wirklich anständig einschätzen können. Und das sind die Leute, die mir am nächsten stehen. Zu denen gehört an der Stelle mein Trainer mit dazu, da gehört mein Freund mit dazu, meine Familie und unser Co-Trainer Kirsten Blättmann, weil das sind die Leute, die wissen, wie ich mich vorbereitet habe. Das sind die Leute, die wissen, wie ich trainieren konnte, wie ich vielleicht halt auch nicht trainieren konnte. Ich habe ja auch direkt vor den Spielen noch eine Corona-Infektion gehabt. Ein Außenstehender, der kriegt das ja alles gar nicht mit. Also auch, wenn man Dinge auf Social Media teilt oder so, das ist ja immer nur ein Bruchteil dessen, was im Alltag eines Sportlers halt so passiert. Und die einzigen Leute, die es halt wirklich einschätzen können, die Leistung, das sind die Leute, die mir am nächsten stehen, das bin ich selber halt auch in erster Linie und das sind dann auch die Meinungen, die für mich zählen. Für mich ist es in allererster Linie aber auch immer mein Coach, weil mein Coach kann meine Leistung am allerbesten einschätzen von allen Leuten. Und das, was er sagt, ist eigentlich auch so ziemlich das, was für mich mehr oder weniger mit Gesetz ist. Und von daher ist das für mich tatsächlich herzlich egal, was da von der Öffentlichkeit an so einer Stelle geäußert wird oder was die Öffentlichkeit da vielleicht für Erwartungen hat, was andere Leute für Erwartungen haben. Das kommt halt durch so einen Sport und durch die öffentliche Präsenz. Und gerade bei Olympia kommt sowas halt einfach mit einher. Und das ist natürlich noch mal krasser. Ich lese aber auch während solcher Meisterschaften nie irgendwas, was bei Social Media steht. Ich scrolle einfach direkt weiter, sobald ich meinen Namen sehe oder mein Bild irgendwo online. Ich scroll weiter. Also ich lese mir das gar nicht erst durch, weil am Ende kann ich mich nur darüber ärgern, weil es wirklich oftmals so viele, ja, Dumme an der Stelle gibt, wenn ich das so, ich sag mal, liebevoll an der Stelle sagen kann, alleine mit solchen Kommentaren dann halt mit, hättest du mal dich ein bisschen mehr angestrengt oder so, ja, wie willst du beurteilen, wie ich mich angestrengt habe oder nicht angestrengt habe?
Wir haben hier ja immer kleine Audiobeweise von den Karrieren unserer Gesprächspartnerin. Und hier habe ich jetzt einen besonderen Audiobeweis für dich, weil ich weiß, in deinem Training spielt natürlich auch Ernährung eine krasse Rolle. Und wir haben mal mit deiner Freundin und Ernährungsberaterin Nani Franke Kontakt aufgenommen. Und die Nani hat eine kleine Überraschung für dich.
Ui.
Audiobeweis. Also liebe Gina, wie wir ja alle wissen, wenn du schon mal was gar nicht leiden kannst, dann Überraschungen. Also ist das schon mal der erste Wahnsinn, den wir dann jetzt hier haben, dass du überrascht wirst. Und natürlich werde ich hier keine Informationen über dich rausgeben, die du nicht selbst auch erzählen wirst. Aber was ganz witzig ist, am Anfang musste Gina bei mir aufgrund von einer Verletzung ein Lebensmittel sehr, sehr häufig essen. Und immer wenn wir uns heute sehen oder das Thema in irgendeiner Form aufkommt, dann so auf die Art und Weise, Gnade mir Gott, aber bitte nicht wieder Sellerie, bitte nie wieder und überhaupt Sellerie. Und das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, weil ich ganz am Anfang, weil Sellerie sehr antientzündlich ist, wirklich Gina in jedes Essen Sellerie reingepackt habe. Und ja, das ist so ein kleiner, witziger Fun Fact. Also wenn man Gina ein bisschen ärgern will, macht man Sellerie ins Essen. Liebe Grüße.
Ja. Nani hat es damals echt ein bisschen übertrieben mit dem Sellerie.
Was war das denn für eine Verletzung?
Ich habe damals tatsächlich beidseitige Knochenmarksödeme in beiden Schienbeinen gehabt und stand kurz davor, mir beide Schienbeine zu brechen. Also hätte ich noch 2 Wochen weiter trainiert, wären die wahrscheinlich beide durchgegangen.
Oh.
Ja, das war ein bisschen extrem. Die Frau hat mich mit Sellerie zugemüllt. Also auf der einen Seite bin ich Nani sehr dankbar, weil sie hat mir halt ganz viel, ich sag mal auch Meal Prep zugeschickt. Also sie hat mir viele Gerichte quasi vorbereitet, vorgekocht und hat das bei mir vorbeigebracht. Wir hatten davon ganz viel im Kühlschrank und im Gefrierfach und alles. Und was aber ganz viel dabei war Sellerie. Und jetzt nicht einfach so Stangensellerie einfach im Süppchen drin. Damit habe ich mittlerweile auch kein Problem mehr, weil es gehört da einfach für den Geschmack mit rein. Aber so Knollensellerie einfach in Scheiben geschnitten mit Süßkartoffel. Oh! Da habe ich ein richtiges Trauma davon getragen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir festgestellt haben, also mit Knoblauch ist sie bei mir besser beraten. Knoblauch ist auch antientzündlich. Aber Sellerie, meine Güte, ey. Also da, ich habe das war Ende 2020 und ich habe heute noch ein Problem mit Sellerie.
Wie ist es denn eigentlich eben als Profisportlerin im Alltag, wie viel muss man sich da selbst geißeln? Also neben dem Sportlichen natürlich, dem Training an sich, was anstrengend ist, allein schon deine Sporttasche mit den 5000 Paar Schuhen zu tragen, das ist schon anstrengend, aber auch sonst eben mit Schlafroutine, Essroutine und so weiter. Also wie viel bedeutet das eben, Sportlerin zu sein für den Alltag?
Sportler zu sein ist ein Fulltime-Job. Und zwar so ein richtiger Fulltime-Job, weil Schlafen ja am Ende halt auch mit dazu gehört. Alles, was halt irgendwie gut ist für die Regeneration. Und ich muss aber tatsächlich sagen, Schlaf war bei mir noch nie das Problem. Ich sage mal liebevoll, ich finde es total geil, dass Schlafen quasi Teil meines Jobs ist, weil ich schlafe total gerne. Ich zelebriere das richtig. Ich bin auch in meiner Trainingsgruppe dafür bekannt, dass ich immer hart früh ins Bett gehe.
Das heißt, wie früh gehst du?
Ich bin ja 6 Stunden hinter der deutschen Zeit hinterher.
Wenn du in Florida bist.
Wenn ich in Florida bin. Und ja, also was soll ich sagen? So um 8 mache ich mich dann bettfertig. Und allerspätestens um 9 sind definitiv die Lichter aus. Meistens schon um 20.30 Uhr.
Das heißt, du kommst dann insgesamt auf wie viele Stunden Schlaf?
Also jetzt im Winter waren es im Schnitt 9. Also zwischen 8 und 9 Stunden ist eigentlich schon bei mir relativ häufig so der Fall. Also ich schlafe halt auch wirklich einfach echt gerne. Das ist ein ganz großes Hobby von mir. Ich zelebriere das richtig.
Aber ist ja
also gerade schlafend. Also ich nehme diesen Fulltime-Job wirklich sehr ernst.
Was fällt dir denn schwer daran, eben dein komplettes Leben dem Sport zu verschreiben, wie du es eben schon so lange machst? Also was ist dann wirklich ein Punkt, wo du sagst, Mensch, ach, schade. Da muss ich mich auch zurücknehmen.
Also manchmal, also nach der Off-Season ist es echt wirklich das Essen, aber auch immer nur, bis man wieder so seinen Rhythmus mit der Ernährung gefunden hat. Also als ich mit der Nani damals, weil sie diese Sprachnachricht da geschickt hat, müsste da jetzt durch, als ich mit der Nani angefangen habe zu arbeiten, die ersten 3 Wochen dieser Ernährungsumstellung waren der absolute Horror. 3 Wochen lang habe ich regelmäßig geflucht und der Nani verzweifelte Sprachnachrichten geschickt. Weil der Körper halt die ersten 3 Wochen immer alles vermisst, was er ansonsten so gewohnt ist und gewöhnt ist. Und erst ab Woche 4 war dann halt so eine gewisse Routine halt drin und der Körper hat halt nicht mehr gewisse Dinge einfach vermisst. Und dann ist es halt auch viel leichter gefallen, auf Sachen zu verzichten. Und sobald bei mir halt der Saisonhöhepunkt durch ist, gönne ich meinem Körper so ein bisschen ein normaleres Leben. Und klar, ich versuche dann auch immer noch so ein bisschen auf die Ernährung zu achten, aber halt nicht mehr so, wie ich es normalerweise halt dann tue. Und dann darf es halt auch mal Alkohol sein. Also dann darf es auch mal ein Glas Wein sein oder so. Genau, also auf den Alkohol zu verzichten, ist mir noch nie schwer gefallen. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber was mir tatsächlich dann manchmal schwerfällt, ist dann doch Käse.
Käse.
Käse ist für mich das größte Laster, weil ich davon einfach nicht, ich sollte das halt nicht täglich essen, aber ich esse schon echt sehr gerne Käse.
Wir haben bei uns im Podcast ja noch eine andere Tradition, neben den Audiobeweisen und der Taschenkontrolle. Bei uns im Podcast ist ja immer so, dass die vorherige Gesprächspartnerin für die nächste eine Frage mitgeben darf. Mhm. In deinem Fall ist es eine Frage von Nadine Dobler, die war in der letzten Folge bei uns zu Gast. Die ist eine ehemalige Fußballerin und sie hat uns für dich folgende Frage mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Also ich würde gerne wissen, als ich ja für eine Organisation oder einen Verein arbeite, der sich für bessere Bedingungen für Athleten einsetzt und ich würde gerne wissen, was sie sich als Verbesserung wünschen würde, um die Umstände für Athletinnen zu verbessern.
Ja, total spannende Frage. Fällt mir tatsächlich ad hoc sofort als erstes ein, besseren Zugang zu Sportstätten in Deutschland. Als gerade hier in der Region für mich teilweise schwierig ist, eine Tartanbahn zu finden, auf die ich drauf kann. Ich meine, man findet immer irgendwie Wege und man findet immer irgendwie Leute, damit ich auf die Sportanlagen halt drauf komme. Aber was mir hier total fehlt, sind öffentlich zugängliche Sportstätten. Also gerade wenn man so eine Phase hat, wie zum Beispiel mit Olympischen Spielen, wo man halt auch viele Kinder motiviert und begeistert damit, mit den unterschiedlichsten Disziplinen, mit den unterschiedlichsten Sportarten, dann ist es teilweise gar nicht möglich, am nächsten Tag für die Eltern mal zu sagen, hey komm, wir fanden das doch gestern so cool, wir fahren mal auf den Sportplatz, wir rennen auch mal 100 Meter, mal gucken, wie schnell wir 100 Meter laufen können. Und oftmals fehlt aber der Zugang zu solchen Sportarten. Also oftmals ist es gar nicht möglich, das unbedingt auszuprobieren. Also jetzt nicht nur in der Leichtathletik, sondern auch in ganz vielen anderen Sportarten. Und ich finde es echt schade, dass Sportplätze bei uns oftmals hinter Schloss und Riegel sind, hinter Gittern sind, dass es halt einfach nicht genügend Möglichkeiten gibt, gerade Sportanlagen einfach nutzen zu können und einfach Sport machen zu können.
Und dass auch die Anlagen, die es gibt, teilweise so ein bisschen verkommen dann irgendwann, weil sie nicht genug gewartet werden, ne?
Ja, genau. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Also die nächste Leichtathletikhalle, die ich von hier nutzen kann, da muss ich immer die Eimer von der Bahn räumen, weil es da reinregnet. Ja. Ja, das sind die Trainingsbedingungen und dann werden aber Höchstleistungen erwartet.
Ja, das ist ja auch, da gab es ja auch während Olympia die große Gehalts- und Prämiendiskussion, wo ja auch eine Sportlerin zum Beispiel gepostet hatte und verglichen hatte, so nach dem Motto, wenn ich das Sommerhaus der Stars gewinnen würde, ich glaube, es war das jetzt Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp oder so, würde ich mehr verdienen, weit mehr, als wenn ich Gold hole für Deutschland bei den Olympischen Spielen. Wie ist denn die finanzielle Situation jetzt auch bei dir? Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber wie gut kann man vom Sport leben als so erfolgreiche Leichtathletin?
Also ich gehöre zu den wenigen, wenigen Leichtathleten in Deutschland, die sich aktuell komplett vom Sport über die Sponsorengelder finanzieren können. Die meisten können das nicht, sind auf die Sportfördergruppen, die wir in Deutschland haben, von Bundeswehr und Bundespolizei angewiesen. Wir können unfassbar dankbar sein in Deutschland, dass wir diese Möglichkeiten haben mit den Sportfördergruppen von Bundeswehr und Bundespolizei. Ich habe mich damals selbst gegen diesen Schritt in eine Sportfördergruppe entschieden, einfach weil die Plätze in den Sportfördergruppen begrenzt sind und ich mich halt so schon finanzieren konnte und ich halt dann gesagt habe, dann kann halt lieber jemand anderes die Möglichkeit haben, so einen Platz wahrzunehmen, der darauf angewiesen ist, um seinen Sport halt so professionell wie möglich ausüben zu können. Ja, es ist schwierig in der Leichtathletik, aber auch in so vielen anderen Sportarten, um von dem Sport überhaupt den Lebensunterhalt bestreiten zu können. In meinem Fall ist ja dann zum Beispiel auch noch das, dass ich die ganzen Zusatzkosten mit habe mit meinem Training in den USA. Ich meine, das habe ich mir selber ausgesucht und ich würde es auch immer wieder so machen, weil ich total dankbar dafür bin, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, da drüben trainieren zu können. Aber das komplette Training, was ich da drüben mache, ist halt ein Invest von mir selbst. Also für das Training da drüben zahle ich selber. Also da reinvestiere ich meine Sponsorengelder für. Das schenkt mir keiner. Und ich meine, ich zahle für den Trainer, ich muss die Flüge rüberzahlen, ich brauche einen Mietwagen drüben, ich brauche eine Unterkunft drüben. Die Lebenshaltungskosten sind drüben generell echt hoch. Klar, das ist selbst ausgesucht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das aber auch der Grund, warum ich Medaillen für Deutschland holen konnte. Ne? Also weil ich dort trainiere, weil ich dort einfach Teil einer Gruppe bin und unter einem Trainer trainieren kann, der mit einer der erfolgreichsten Trainer ist, die es in meiner Sportart gibt. Ich bin Teil einer internationalen Trainingsgruppe. Es ist einfach ein ganz anderes Mindset, was da vorherrscht. Und das ist einfach nichts, was ich hier zu Hause in Deutschland halt finden könnte. Und es ist sehr schade, weil ich bin eigentlich ein sehr heimatverbundener Mensch. Ich bin ein totaler Familienmensch und ich verbringe halt dadurch wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit weg von meiner Familie. Ich habe auch tatsächlich eigentlich nie vor, irgendwie auszuwandern oder so. Aber momentan ist es halt für mich und meinen Sport die beste Möglichkeit. Und von daher investiere ich halt das Geld, was ich mit dem Sport mache, aktuell komplett wieder in meinen Sport und in mein Training. Das ist es für mich persönlich wert. Aber wir haben ganz, ganz wenig Sportler in Deutschland, die überhaupt diese Möglichkeit haben, die überhaupt so aufgestellt sind, dass sie sich das überhaupt leisten können.
Was würdest du dir denn eben wünschen in Sachen Finanzen für Sportlerinnen und Sportler in Deutschland?
Ich würde mir wünschen, dass wir einfach Sportlerinnen und Sportlern in Deutschland eine bessere Perspektive bieten können, weil ich meine, ich mache jetzt aktuell diesen Sport. Ich muss aber jetzt selber aktuell deswegen auch gucken, wie ich mich um Altersvorsorge kümmere. Weil ich dadurch nicht irgendwie eigentlich an sich in die Rentenkasse halt einzahle, sondern auch da, das ist auch ein großes Thema. Ne? Also wie geht's denn dann irgendwann mal weiter, wenn ich mich für diesen Sport aktiv entscheide und nicht noch irgendwie nebenbei einen Job habe? Zahle ich prinzipiell bedeutend später erst in die Rentenkasse ein, als das andere Leute machen, die einen normalen Job arbeiten. Also unabhängig davon gesprochen, dass es ja ich sag mal, ein großes Risiko birgt mit dem Sport, weil man nie weiß, wie lange kann man es denn überhaupt machen. Und wir bieten halt einfach keine Perspektiven. Also wir haben in Deutschland regelmäßig bei den ganzen Nachwuchsmeisterschaften so viele unfassbar gute Nachwuchsathleten, so viele junge Talente, die aber nicht in der aktiven Klasse ankommen, weil wir einfach keine Perspektiven für die Athletinnen und Athleten liefern können und viele dann irgendwann an dem Punkt stehen und sich halt entscheiden müssen, gehe ich jetzt arbeiten oder mache ich den Sport weiter? Und wenn man dann halt noch die dummen Kommentare der Öffentlichkeit regelmäßig mitbekommt, dann fällt halt einfach wirklich oftmals die Entscheidung von jungen Athleten dahin, dass sie sich halt dann lieber gegen den Sport entscheiden und für das Arbeitsleben, wo man ihnen halt auch überhaupt keinen Vorwurf machen kann, weil da haben sie halt eine andere Sicherheit und da haben sie auch einfach eine andere Perspektive, also vor allem auch einfach langfristig gedacht. Und gerade dieses Thema Langfristigkeit und langfristiges Denken, wie es da weitergeht, das fehlt halt im Sport noch ganz, ganz viel.
Du gehst deinen Weg weiterhin als Profisprinterin, hast noch viele mit Sicherheit sehr erfolgreiche Karrierejahre vor dir. Und einer, der darauf ganz besonders stolz ist, den wollen wir auch noch kurz zu Wort kommen lassen. Hier kommt nämlich der zweite Audiobeweis angeflogen. Ich habe gestern kurz mit deinem Papa telefoniert. Wolfgang Lückenkämper hat eine Nachricht für dich.
Oh je.
Audiobeweis. Hallo liebe Gina, hier spricht dein Papa. Du bist schon ein ganz wichtiger Mensch in unserer Familie. Natürlich genauso wichtig ist dein Bruder auch. Aber du machst ja halt Sachen, die nicht jeder macht. Und ich bin besonders stolz drauf, nicht, dass du Medaillen holst und Ähnliches, sondern ich bin sehr stolz darauf, dass du deine Bekanntheit und dein Wissen auch nutzt, um andere Leute zu animieren, zur Wahl zu gehen, um andere Leute zu animieren, Gutes zu tun oder tust auch selber Gutes dabei. Und darauf bin ich als Vater besonders stolz. Weniger auf deine Leistungen, die natürlich fantastisch sind und auf die wir ja auch stolz sind. Aber ich bin noch mehr stolz, dass du auch was aus deinem Bekanntheitsgrad machst.
Ja, der Papa. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll. Er hat ja eigentlich so ziemlich alles gesagt. Also das ist natürlich was mich wahnsinnig freut. Aber das ist alles, was ich auch weiß. weil er mir das halt auch so regelmäßig halt sagt. Ja. Genau, also dass er da stolz drauf ist, dass ich auch einfach was draus mache aus dem, was ich halt so tue. Ne? Ja. Also dass ich versuche, Gutes zu leisten. Das klingt immer so hochtrabend. Aber ist es ja auch an manchen Stellen. Ne? Dass man einfach versucht, mit dem Bekanntheitsgrad, den man hat, was ja zu leisten oder halt auch einfach diese Bühne halt auch einfach anderweitig zu nutzen, Themen anzusprechen. So bin ich halt einfach, aber da haben ja meine Eltern ganz, ganz viel zu beigetragen. Ich meine, das ist eigentlich für meinen Papa nur der Wink mit dem Zaunfall, dass er mich wirklich sehr, sehr gut geprägt hat und meine Mama auch. Ich muss tatsächlich sagen, die Tatsache, dass ich noch nie ein Problem hatte, Interviews zu geben, das habe ich definitiv von meinem Papa. Mein Papa hat ja selber Öffentlichkeitsarbeit gemacht oder macht auch Öffentlichkeitsarbeit noch nach wie vor. Und mein Papa und ich, wir sind beide so eher die Kategorie Menschen, wenn du uns ein Mikrofon in die Hand drückst, kriegst du das nicht unbedingt so schnell wieder zurück.
Das hat er aber auch zu mir gesagt. Er meinte zu mir, Freddy, wie viel Zeit habe ich? Weil ich bin wie die Gina, ich kann reden, also so viel du willst. Ich sagte, mach mal einfach, Wolfgang, mach mal. Aber ist doch sehr schön, dass wir ihn jetzt auch dann eben hier im Podcast mit drin haben. Jetzt geht's eben dann erstmal wieder nach Florida. Du hast gerade schon gesagt, was ja viele mit Sicherheit auch gar nicht auf dem Schirm haben, das geht alles wirklich auf deine Kappe. So, ja. Du organisierst, du bezahlst, du machst das alles möglich, dass du eben in Florida dann trainierst. Warum gehst du dieses ganze Commitment ein und das ganze Invest? Was sagst du, kriegst du eben in Florida, was es hier nicht geben würde für dich im Training?
Punkt eins, eine international starke Trainingsgruppe. Ist in Deutschland nach wie vor nicht möglich, was sehr, sehr schade ist. Zu einem Stück weit kann ich es verstehen, weil wir halt, also gerade unsere Bundestrainer in Deutschland werden halt mit vom BMI finanziert und dann sagt man halt, ja, aber damit stärken wir ja die Konkurrenz. Auf der anderen Seite stehe ich aber da und sage, wir schwächen damit halt auch einfach die heimischen Athleten, weil wie soll man besser werden, wenn man nicht mit dem Besten der Besten trainieren kann? Also ich werde ja nicht unbedingt davon besser, dass ich immer nur gegen Leute laufe, wo ich schneller laufe, sondern ich werde ja besser davon, wenn ich Leute habe, mit denen ich mich messen kann, die vielleicht auch einfach stärker sind als ich, weil ich von solchen Athleten extrem viel lernen kann. Ich habe einfach von der Gruppe als solcher sehr profitieren können und aber dazu auch noch wahnsinnig, wahnsinnig von Lance Brauman als Coach, weil Lance halt, wie vorhin schon einmal angesprochen, mit einer der erfolgreichsten Trainer ist, die es in meiner Sportart, in meiner Disziplin weltweit gibt. Und ist an so vielen internationalen Medaillen im Sprintbereich halt mit beteiligt gewesen und ist einfach von der Sprintwissenschaft her sind die einfach weiter, als wir es sind in Deutschland. Und ich habe tatsächlich drüben, wenn ich da bin, jeden Mittwoch Unterricht. Das ist was ich in keinem deutschen Trainingskonzept in der Leichtathletik bisher davor mitbekommen habe, dass wirklich richtig Unterricht gemacht wird. Und das, was ich da bekomme, also nicht nur das Training auf der Bahn, sondern auch noch diese Lehren, die ich daraus ziehen kann, diesen Unterricht, den ich dort bekomme und all das Wissen, was mir da vermittelt wird in diesem Unterricht, das gibt's hier nicht. Das kriege ich hier nicht. Also egal, wo ich hier jetzt gerade hingehen wollen würde, das ist hier einfach nicht vorhanden. Ich muss dafür darüber gehen. Ich habe sogar überlegt, ob es das nicht irgendwo hier in Europa geben könnte, dass ich vielleicht nicht ganz so weit muss. Aber das gibt's nicht. Also Lance ist auch mit der Grund, warum ich überhaupt diese Europameistertitel geholt habe. Also gerade den im Einzel ich wäre das Finale fast gar nicht gerannt, wenn dieser Mann mir nicht in den Arsch getreten hätte auf dem Warm-Up-Track. Also ich bin so unfassbar glücklich und dankbar dafür, dass ich mich dieser Gruppe da anschließen durfte und konnte und dass ich in diesem Umfeld trainieren kann, weil das einfach was ganz Besonderes ist, was ich einfach hier vor Ort leider nicht finde. Glaubt mir, hätte ich die Möglichkeit, lieber in Deutschland zu bleiben, ich würde es tun, weil ich bin einfach ein Familienmensch und es ist für mich echt nicht leicht, regelmäßig da drüben zu sein, weil ich halt so weit weg bin von der Familie. Ich habe ja angesprochen, dass ich so früh ins Bett gehe. Das liegt daran, weil ich sehr früh aufstehe, damit ich einfach die Möglichkeit habe, mit allen Leuten zu Hause ein bisschen mehr in Kontakt sein zu können. Mhm. Mein Wecker geht da drüben jeden Morgen um 6 Uhr. Ich bin eigentlich keine Frühaufsteherin, also jetzt nicht so unbedingt, da drüben aber in einer Tour, damit ich mit allen zu Hause in Kontakt sein kann, weil meine Zeit da drüben einfach häufig sehr von Einsamkeit geprägt ist. Deswegen muss ja auch leider der Dackel immer mal wieder dran glauben und mit mir rübergehen. Die ist auch keine Frühaufsteherin, die muss dann aber auch durch.
Und für dich ist es halt schön, weil du ein Stück zu Hause mitnehmen kannst.
Richtig, genau. Und ich bin halt nicht alleine die ganze Zeit in meiner Wohnung. Ne? Also klar, wir machen auch Sachen mit der Trainingsgruppe. Da ist dann aber oftmals dann wieder das Problem, wenn Noah zum Beispiel für einen Spielerabend zu sich nach Hause einlädt und er mich dann anguckt und sagt, Gina, hast du Bock? Und ich sage, wann geht's denn los? Und er, du gehst zu früh ins Bett, oder? Noah, du kennst mich jetzt seit 2019 echt sehr gut. Du müsstest das mittlerweile wissen.
Also 17 Uhr Spieleabend.
Ja, dann könnte ich noch hingehen. Ja. Wenn die aber erst um 19:30 sagen, ab 19:30 heißt das, die tudeln erst alle so bis 20:30 ein.
Und dann bist du schon längst unter deiner kleinen Schlafmaske.
Da liege ich ja schon längst im Bett. Ja. Das kann ich nie machen.
Du hast jetzt zum Abschluss hier von unserem schönen Podcast die Möglichkeit, für unsere nächste Gesprächspartnerin eine Frage mitzugeben. Das ist Lea Wagner, die Sportschau-Moderatorin, die wir alle kennen aus dem Fernsehen. Was würdest du sie gerne fragen wollen? Dann nehme ich die Frage mit, wenn ich sie besuchen fahre in Bremen.
Ja, meine Frage wäre, was ist dein ultimativer Tipp, um einfach mal abschalten zu können?
Sehr gut, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gina, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften in Bamberg.
Sehr gerne.
Zum Abschluss noch, was würdest du denn sagen? Was hat dir der Sport bisher für dein Leben gegeben?
Boah.
Sollen wir nochmal von vorne anfangen mit dem Podcast? Wir brauchen nochmal 60 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube. Der Sport hat mir unfassbar viel gegeben. Der Sport hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben, hat mich Geduld gelehrt, auch wenn ich das bis heute hasse. Ich bin nicht so der allergeduldigste Mensch, aber durch den Sport musste ich das halt einfach lernen, geduldig zu bleiben, und hat mich so unfassbar viele tolle Menschen kennenlernen lassen. Ich würde es nicht missen wollen. Also ich wurde häufig gefragt, ob ich das Gefühl hatte, dass ich als Jugendliche was verpasst habe, weil ich mich für den Sport entschieden habe und halt nicht beim Abiball war. Ich war auch nicht bei meinem Realschulabschluss. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich was verpasst habe durch den Sport, weil ich so viele unfassbar geniale Momente durch den Sport erleben durfte. Da können andere Leute gar nicht von träumen.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Ganz zum Schluss der Folge habe ich jetzt nochmal was ganz Besonderes für euch. Ich empfehle euch ja immer andere Podcasts. In diesem Fall könnt ihr einfach bei diesem Podcast bleiben, der sich aber ein bisschen anderes Trikot anzieht, um mal in der Sportsprache zu bleiben. Hier wird tatsächlich in diesem Podcast Sportschau F es ein großes EM-Special geben zur Europameisterschaft der Fußballerin. Und das mit meiner lieben Kollegin Christina Schröder. Hallo Christina.
Hallo Freddy.
So, du wirst eben mit dabei sein in der Schweiz bei der EM der Fußballerin. Wo wirst du dann alles unterwegs sein?
Ich bin quasi, ich klebe wie Patex an den deutschen Fußballerinnen. Ich bin überall, wo die auch sind. Das heißt, an den Spielorten, aber auch schon im Trainingslager immer ganz nah dran, vor und nach den Spielen. Also du kannst dir vorstellen, ich bin immer da, wenn es emotional, spannend, lustig und auch mal so völlig unerwartet wird, sodass man gar nicht weiß, was passiert. Aber ich werde da sein und ich werde unseren und dann meinen Zuhörerinnen davon berichten, sodass sie das Gefühl haben, sie sind mit dabei in der Schweiz.
So, und ihr seid dann eben ab übernächster Folge hier am Start. Christina Schröder mit Sportschau F, das EM-Special. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vor allen Dingen genieße ich es jetzt schon, dass ich einfach nur alle Spiele zu Hause abfeiern kann, während du vor Ort die Arbeit für uns machst.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr doll.